Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Herzlichen Dank für diese Liedauswahl. Da geht einem das Herz auf. Ich rühme die Barmherzigkeit. Das soll unser Thema heute sein, nämlich Gottes Erbarmen macht den Unterschied auch im Miteinander. Ja, ich darf euch heute mitnehmen in dieses Kapitel 12. Gottes Erbarmen macht den Unterschied auch im Miteinander. Ich darf im Jahr oft 10 bis 12 Wochen unterwegs sein zu Kurzbibelschulen oder eben auch zu Freizeiten. Und im Sommer durfte ich auf einer Freizeit sein, da ist der Referent ausgefallen, dann bin ich eingesprungen und zwar bei einer Teens-Freizeit. Ferienbibelcamp war das bei uns in einem unserer Freizeithäuser. Und anschließend war ich in Kroatien bei einer Familienfreizeit und das war richtig schön. Ich habe die Tage noch mit dem Philipp Ottenburg gesprochen, der jetzt ja auch mit dabei ist und hat gesagt, ich wünsche euch viel Segen. Da lernt man die Leute noch viel mehr kennen. Und da hat man Gemeinschaft miteinander und man lernt auch manche Nöte miteinander zu teilen. Wir haben auch das dieses Jahr erlebt, manche geistliche Aufbrüche, auch bei Teens, Bekehrungen. Und wir hatten das Thema, das Leben Josefs, gerade leben in schweren Zeiten. Gerade leben, also gerade ausleben, aufrichtig leben, egal wie schwer und herausfordernd die Zeiten sind. Und was mich persönlich selbst wieder ganz neu angesprochen und bewegt hat, war wie dieser 17-jährige Josef, der in einem Elternhaus groß geworden ist, heute würde man sagen fast schon Patchwork, ja, oder ganz besondere Familienverhältnisse, weil seine Mutter war gestorben. Die Mütter, die er war, waren keine leiblichen Mütter. Er hatte 10 ältere Brüder, Stiefbrüder, die ziemlich hart mit ihm umgingen. Die Brüder kannten keine Barmherzigkeit oder gar Mitleid. Nicht einmal, als der kleine Junge vor Todesangst in der Zisterne um Gnade flehte und die Brüder ganz locker oben ihr Pausenbrot essen. Wie unbarmherzig, wenn jemand weint und schreit, Not leidet, dass man das völlig ignoriert. Sie hassten ihn, sie beneideten ihn. Ja, und bei der bestmöglichsten Gelegenheit verkauften sie ihn sogar als Sklave nach Ägypten. Und 22 Jahre später, und viele von euch kennen die Geschichte, da wendet sich das Blatt. Die Brüder kommen in eine große Not. Teure Zeit, Hungersnot, Wirtschaftskrise, Inflation. Es gab auf einmal kein Korn mehr und Gott zwang die Brüder dazu, nach Ägypten zu gehen, um dort Brot zu kaufen, wo inzwischen ihr kleiner Bruder der zweitmächtigste Mann im Reich war. Josef reagiert ganz anders als erwartet. Wie sehr hätte er sich jetzt endlich rächen können? Es seinen Brüdern heimzahlen können. Und doch, auch wenn er äußerlich hart war, war er innerlich voller Erbarmen und Gnade. Er schenkte ihnen den Weizen, legte noch das Geld obendrauf und die Brüder haben es nicht verstanden. Sie konnten mit dieser Barmherzigkeit nichts anfangen. Als sie es gesehen haben, haben sie Angst bekommen, weil sie das nicht kannten. Der Mensch heute kann mit Barmherzigkeit nichts anfangen, weil es unnormal geworden ist. Und wenn irgendjemand Barmherzigkeit erweist, dann denkt man irgendwie, da ist was im Busch. Was will der? Wie kann es sein, dass ein Mensch sein Verhalten zu seinem Nächsten so derart verändert, dass er Barmherzigkeit an denen übt, die an ihm Böses getan haben? Es war Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die das Leben Josefs verändert hat. Vielleicht kennen Sie das. Am liebsten würde man zurückschlagen. Am liebsten würde man es heimzahlen, sich revanchieren für das, was der andere mir Unrecht oder Böses angetan hat. Hoffentlich bekomme ich mal die Gelegenheit. Beim nächsten Mal lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Römer 12 nimmt uns mit hinein in die Folgen, die ein Mensch erlebt, wenn ihn Gottes Liebe und Gnade persönlich erreicht und getroffen hat. Ich möchte mal sagen, Römer 12 ist die Antwort des Christen auf die erfahrene Rettung. Und ich möchte mit uns drei Punkte anschauen. Das erste ist, weil Gott so anders ist zu mir, will auch ich anders sein. Das zweite, weil Gott so gut zu mir ist, will auch ich gut sein. Und weil Gott das Böse hasst, will ich das Böse lassen. Wir haben den Text gelesen aus 1. Mose 12, 1 bis 12. Ich möchte einige Verse noch weiterlesen. Ich denke, es lohnt sich, das ganze Kapitel zu lesen. Wir machen es aber nicht auf Mal, immer so häppchenweise. Ja. Aber ich lese mal noch weiter, und zwar ab Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Anders sein, weil Gott so anders zu mir ist. Nachdem Paulus in den vorherigen Kapiteln, also in den Kapiteln 1 bis 9 vor allem, aber auch bis 11, sehr theoretisch erklärt, dass Gott den Menschen allein aus Liebe und Gnade gerettet hat, beschreibt er jetzt ab Kapitel 12 die Auswirkungen eines Menschen, der durch Gottes Barmherzigkeit berührt und gerettet wurde. Man könnte sagen, der Römerbrief teilt sich so in den ersten Teil in die Theologie der Rechtfertigung. Da geht es tatsächlich um Theorie oder Theologie, wie wird der Mensch gerecht vor Gott. Und ab Kapitel 12 wird Paulus ganz praktisch. Da geht es um die praktische Theologie. Da geht es darum, wie sich die Rechtfertigung in meinem Leben jetzt auswirkt. Ist ja beides gehört zusammen. Nicht nur der richtige Glaube, sondern auch das entsprechende Glaubensleben dazu. Und Paulus nimmt das ganz eng zusammen. Und er sagt, auf die Rechtfertigung folgt jetzt das entsprechende Verhalten. Paulus erklärt, kein Mensch hat es verdient, gerettet zu sein. Wir haben es gesungen. Es ist allein Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Weil Gott sich unser erbarmt hat. Erbarmen heißt, da armt einer. Da ist jemand arm, er ist mühevoll beladen. Und Gott nimmt sich dieser Armut an. Und das ist ja das, was Paulus sagt. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Gott hat sich unsere Armut und Not angenommen. Warum? Aus Liebe. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also nicht zuerst gut werden, damit Christus mich liebt, sondern weil Christus mich liebt, will Gott mein Leben verändern. Wer von Gottes Liebe und Gnade überführt, überwältigt wurde, der versteht seine Beziehung zu Jesus als ein Privileg, als ein Geschenk. Der kann nicht anders als dankbar sein für Gottes Rettung. Und der kann nicht anders, als sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist die richtige Antwort. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, für wen und für was lebst du? Und warum soll dein Christenleben anders sein als das Leben anderer? Völlig anders, weil du eine Beziehung zu Jesus hast. Du lebst, wenn du Christ bist, für Christus. Ja, es ist völlig anders, weil ich nicht mehr für mich selbst lebe, sondern für den, der für mich gestorben ist. So sagt es Paulus in 2. Korinther 5, wer möchte, kann das mit aufschlagen und lesen. Da heißt es in Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Also die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die sollte uns überwältigen. Wenn nämlich einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, und unterstreicht ihr das, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Nicht mehr für sich selbst leben, weil du in einer Beziehung mit Christus stehst. Und weil Gott so anders zu mir ist, will ich, was ich ja nicht verdient habe, dass ich sein Kind sein darf, darum will ich auch anders sein. Es geht nicht mehr um mein Recht. Es geht nicht mehr um meinen Willen, um meines Empfinden, um meine Vorteile, sondern es geht jetzt um Gottes Willen und Wohlgefallen. Das ist der logische, mit dem Verstand logische Gottesdienst. Es ist ganz interessant, dass Paulus gar keinen emotionalen Gottesdienst will, so sehr, also das ist immer dabei, natürlich, aber was sagt er? Vers 2, gebt eure Leiber dar als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer logischer, vernünftiger Gottesdienst. Das ist nichts anderes als die logische Konsequenz, wenn Christus für mich gestorben ist, dass ich für ihn lebe. Völlig anders. Weil Gott so anders zu mir ist und weil ich in einer Beziehung zu Gott leben darf. Und aus dieser Beziehung heraus ist auch völlig anders meine Beziehung zu Gläubigen. Nämlich, ich bin für sie da. Ist der Gottes Liebe und Barmherzigkeit möchte uns prägen. Es möchte uns verändern, dass sich das auf unser Verhalten zum Nächsten auswirkt. Ich möchte mal so sagen, die Gemeinde bekommt einen ganz anderen Stellenwert. Meine Glaubensgeschwister werden mir wichtig. Es ist mir nicht egal, wie es ihnen geht. Es zieht mich in die Gemeinschaft. Es zieht mich zu dem anderen hin. Als Glied der Gemeinde will ich für die anderen da sein. Ich will nützlich sein. Es ist immer die Frage, für was ist Gemeinde da? Damit ich profitiere oder damit ich ein Teil dessen bin, was Gott aus uns gemacht hat. Ein Glied an seinem Leib, wo wir einander helfen und dienen. Unsere Gesellschaft ist heute geprägt vom Narzissmus. Das ist Eigenliebe. Und das wird uns vorgelebt, überall in den Medien. Da, wo man sich selbst gefällt, wo man sich selbst darstellt und nur noch das macht, wo man selber gut dabei herauskommt oder wozu man Lust hat. Geprägt vom Individualismus, wo jeder sich selbst genügt und denkt, er braucht niemand. Und auf sein Recht, auf seine Freiheit und auf sein eigenes Wohl pocht. Du kannst dich selbst mal hinterfragen, wie deine Beziehung zu Jesus auf die Beziehung zum Nächsten sich auswirkt. Also deine Jesus-Beziehung zum Miteinander. Ich hoffe, dass da etwas ist, wo du sagst, seit ich Jesus kenne, sehe ich den anderen anders. Die Aufforderung in Vers 3, unsere Sinne erneuern zu lassen, ist, glaube ich, dringlicher denn je. Wie heißt es hier? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Sinn, im Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Solidarität in unserer Gesellschaft und in den Gesellschaften wird immer brüchiger. Jeder schaut auf das Seine. Bei Christen soll das nicht sein in der Gemeinde, weil Gott auch anders zu mir ist. Wisst ihr, hätte Jesus, unser Herr, nur auf sich und sein Wohl geschaut, dann wäre er nicht für uns ans Kreuz gegangen. Fakt ist, wir werden den Charakter mancher Menschen erst dann kennenlernen, wenn die Not größer wird. Wenn es im Winter kalt wird, wenn man vielleicht mal einen Pulli anziehen muss, die anderen kein Heizöl mehr haben oder kein Gas mehr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, die Schweiz kommt so auch nicht so ganz ungeschoren davon. Also bei uns kommen jetzt die Rechnungen und die Nachzahlungen, bei uns in den Freizeithäusern, da ist dann das Dreifache auf einmal, was wir an Energiekosten haben. Wenn öffentliche Gebäude, ich weiß noch gar nicht, bis jetzt kam man noch nichts raus, aber ob Gemeindehäuser vielleicht eine gewisse Temperatur haben dürfen? Wenn es äußerlich kühl wird, wird es dann innerlich auch kühler miteinander? Wir leben in teure Zeiten, ja, aber wie schön wäre es, wenn unser Miteinander dann sich unterscheidet von dem der anderen. Ich wünsche uns, dass wir Mut haben, anders zu denken, anders zu leben, wir nach Gottes Willen fragen und bereit sind, für Jesus zu leben. Philipper 2, ich hatte die Tage, war ich auf Pellworm, das ist ganz im Norden Deutschlands, ja, unterhalb von Sylt, tolle Insel, da haben wir ein Freizeithaus, da hatte ich eine Kurzbibelschule und ich habe den Philipperbrief unterrichtet. Und ich lese euch mal ein Verse vor, weil genau das da steht, wie wir gesinnt sein sollen. Philipper 2, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Also so eine Ermutigung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Haben wir uns verloren in den letzten 2 Jahren? Oder sind wir zusammengewachsen? Hat es unsere Gemeinschaft gestärkt oder hat sie es zertrennt? Vers 2, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist genau das, was in Römer 12 steht. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus auch war. Warum sollen wir anders sein? 3 Aspekte, die ich mit euch teilen möchte. Es gibt 3 Punkte, warum wir als Christen unser Leben Gott zur Verfügung stellen sollen. Das eine ist der rechtliche Aspekt. Christen sind erkauft. Das heißt, Christus hat uns erkauft als sein Eigentum. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wisst ihr, das ist immer das, wo ich manchmal denke, von was müssen wir befreit werden? Von Umständen, von gesellschaftlichen Zwängen. Vielleicht müssen wir von dem befreit werden, der uns am meisten Probleme macht, nämlich von uns selbst. Wir wollen Christus gehören. Charles Studd war ja ein bekannter Missionar aus England, der aus einer sehr wohlhabenden Familie kam. Viele kennen vielleicht seine Biografie. Er war ein erfolgreicher Cricketspieler. Und als er Christ wurde, ging er gegen den Willen seines Vaters in die Mission nach China, Indien, dann auch später Afrika. Und er hat allen Wohlstand verlassen, um Jesus zu dienen. Er schrieb 1883 aus Cambridge, und so ist es veröffentlicht, Zitat, ich hatte gewusst, dass Jesus für mich gestorben ist, hatte jedoch nie verstanden, dass ich aufgrund dieser Tatsache nicht mehr mir selbst gehöre. Erlösung bedeutet Loskauf. Ich wurde also zum Dieb, wenn ich das behielte, was mir nicht gehörte. Wollte ich das nicht sein, musste ich alles Gott übergeben. Als ich zu der klaren Erkenntnis gelangte, was Jesu Tod für mich bedeutet, fiel es mir nicht mehr schwer, alles für ihn aufzugeben. Wir gehören Christus. Dann der charakterliche Aspekt. In Christus sind wir durch seinen Geist wiedergeboren zu einem neuen Menschen. Das heißt, Gottes Geist verändert uns, erneuert unsere Einstellung, unsere Sinne. Das heißt, auch unseren Charakter. Und unser Charakter soll immer mehr Gott widerspiegeln. Und so haben wir es in Epheser 4, Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, Kapitel 4, Vers 22, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte. Dagegen aber werdet ihr im Geist eure Gesinnung erneuert, zu dem neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist. Wir sollen anders sein, weil Gott anders ist. Und das Zeugnishafte. Christen haben die Errettung nicht verdient. Es war Gottes Barmherzigkeit, es war Gottes Gnade. Und Christus haben wir die Errettung zu verdanken. Und darum wollen wir aus Dankbarkeit so leben, dass andere angereizt werden, Jesus zu folgen. Ich frage mich schon, ist mein Verhalten, ist mein Tun, mein Lassen, mein Denken etwas, was andere anreizt, an Jesus zu glauben, oder stößt es ab? Ist unser Leben zeugnishaft im Sinne, dass andere sehen, der ist anders, der schreit nicht zurück, der schlägt nicht zurück, der redet nicht ständig bös und lästerhaft, der ist nicht ständig im Kritikgeist. Der kann sogar dankbar sein für die kleinen Dinge. Völlig anders sein, weil Gott mich erkauft hat. Völlig anders sein, weil Gott so anders ist und er will mich zu seinem Bild immer ähnlicher machen. Und völlig anders sein, weil wir von Christus Zeugnis ablegen wollen. Ja, weil Gott zu mir anders ist. Wie viel Liebe und Gnade hat Gott dir in deinem Leben schon erwiesen? Dass Christus uns angenommen hat. Wisst ihr, das ist doch völlig anders wie die Könige und Herren dieser Welt. Da darf sogar der Schwache und Hilfsbedürftige kommen zu Gott. Gemeinde ist ein Ort für Schwache, für die, die nicht mehr können, für die, die nicht mehr weiter wissen, für die, denen es nur noch zum Weinen ist. Die Jünger hatten sich das ja anders vorgestellt. In Matthäus 20, Vers 25, da dachten sie ja, wer ist denn der Größte unter uns und wer ist jetzt im Prinzip der Chef unter den Zwölfen? Ja, und wer sitzt denn links und rechts nachher im Reich Gottes neben Christus? Und als Jesus das mitkriegt, da heißt es, aber Jesus rief sie zu sich, Vers 25, und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Was das bedeutet, das wissen wir müssen nur die Nachrichten anschauen. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Denn gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Völlig anders sein, weil Gott völlig anders zu mir ist. Unverdient gerettet. Das Zweite, gut sein, weil Gott so gut zu mir ist. Wenn wir in diesem Text weiterlesen, dann kommt einmal diese Vers 3, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als ich es zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen nach Maß des Glaubens. Und dann kommt dieses Beispiel mit vielen Gliedern an einem Leib. Paulus wird jetzt ganz praktisch. Ganz konkret nennt er Dinge, die unserem Verhalten anders ausmachen sollen. Da geht es einmal um Demut. Da geht es um Bescheidenheit. Zufrieden zu sein mit dem, was man ist. Vielleicht auch ein bisschen niedriger zu denken, als man vielleicht innerlich manchmal im Innersten denkt und denkt, ah, ich bin ja schon recht gut. Demut, Bescheidenheit, Dienst am Nächsten. Was für ein Gut ist es, treue und eifrige Mitarbeiter zu haben im Reich des Herrn. Ich glaube, die verantwortlich sind im Mitternachtsruf, wissen, wie wertvoll es ist, dass es Mitarbeiter gibt. Wir haben 6 Freizeithäuser, viele Mitarbeiter, sowohl in Freizeithäusern, auch im Gemeindedienst. Aber wisst ihr, was eine große Not ist? Die Mitarbeiter. Nicht die, die da sind, sondern die, die fehlen. Die, die fehlen. Wir hätten sofort 6, 7 vollzeitliche Stellen, wo wir sofort in unseren Häusern oder im Verband einsetzen könnten. Und wie gut ist es, Mitarbeiter zu haben, die sagen, jawohl, ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für den Herrn und für anderen. Ja, wir können uns aufrichtig immer wieder fragen, wie lebst du dein Christsein? Unterscheidet sich es von anderen? Ja, als Gemeinde stehen wir in einer engen Beziehung zueinander. Ja, es ist anders wie beim Sportverein. In einem Sportverein, da steht irgendwie der Fußball im Zentrum. Ja, das ist ein Ding. Aber bei uns Christen, da ist kein Gegenstand im Mittelpunkt. Nicht einmal das Kreuz oder Kruzifix steht im Mittelpunkt, sondern die Person als der Gekreuzigte steht im Mittelpunkt. Das heißt, Christus selbst, das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. In Jesus kam Gottes Freundlichkeit zu uns. Wie? In Demut, in Bescheidenheit und um den anderen zu dienen. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 1, Vers 23, er kannte nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten. Und an dem wollen wir uns orientieren. Paulus erinnert, dass auch wir diese dienende Haltung gegeneinander haben sollen. Einander höher achten, einander aufopferungsvoll dienen, für den anderen mal einen Fußmarsch zu gehen, vielleicht eine Meile zu begleiten, vielleicht zu besuchen. Was bedeutet gut sein, weil Gott zu mir ist? Bleib dankbar und bescheiden. Lasst uns nicht mitreißen mit dem, was in dieser Welt so toll ist, nämlich Gier. Lasst uns nicht mitreißen mit Neid, mit Gier auf andere, alles das haben zu müssen, was andere haben. Denk nicht so hoch von dir, schau nicht übermütig auf andere herab. Gönn dem anderen mal seinen 3. Urlaub oder 2. oder vielleicht sein neues Auto. Freu dich mit ihm, werd nicht gleich neidisch und sag, boah, das muss ich auch haben. Wir haben weit mehr. Dien mit deinen Gaben in der Gemeinde, deinem Nächsten. Überleg mal, was du anderen Gutes tun kannst. Ich möchte dich mal ganz konkret fragen, gibt es Dinge, wo Gott dir geschenkt hat, Fähigkeiten, Gaben, die du nicht einbringst im Reich Gottes, die dir aber Gott anvertraut hat, die eigentlich irgendwie so ein bisschen ruhen oder du vielleicht woanders einbringst, statt im Reich Gottes? Wann hast du das letzte Mal in der Gemeinde oder bei deinen Nachbarn gefragt, kann ich dir was Gutes tun? Kann ich dir helfen? Habt Liebe untereinander, dient einander, macht einen Unterschied in dieser Gesellschaft zu anderen. Paulus betont in Vers 9, dass diese Liebe ungeheuchelt sein soll, aufrichtig, nicht zur Darstellung seiner selbst, sondern tatsächlich aus Interesse zum anderen, weil mir der andere wichtig ist. Wisst ihr, das ist mehr und mehr vielleicht eine Herausforderung. Ich würde auch sagen, wenn man es vielleicht anders ausdrückt, das ist mehr als anständig oder höflich sein. Man kann ja aus Höflichkeit mal fragen, kann ich dir helfen? Und dann hoffen, hoffentlich sagt er nichts. Ja? Das ist genauso wie die Frage, und wie geht's dir? Und auf einmal fängt er an zu erzählen, du denkst, Scheibengleister, ich habe eigentlich gedacht, der sagt einfach gut. Gemeinde, und so war es bei uns auch im Verband, ist an manchen Stellen eine große, darf ich mal sagen, Prüfstein gekommen. Nämlich nicht den Prüfstein, wie die Zeit zu verstehen ist mit seinen Herausforderungen oder Endzeitzeichen, nicht die globalen Entwicklungen unserer Zeit um uns herum, sondern der Prüfstein war die Liebe untereinander. Es gibt ein Endzeitzeichen, das in Matthäus 24 steht, wo Jesus sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Wir schauen so sehr auf die Zeichen außerhalb der Gemeinde und ja, wir müssen sie im Blick haben. Aber wir dürfen die Zeichen innerhalb der Gemeinde auch nicht aus dem Auge lassen. Weil diese Zeit macht auch etwas mit uns. Und einer der markanten Prüfsteine Gottes für die Gemeinde in der Endzeit ist die Liebe zu Christus. Hast du Jesus lieb? Die Liebe zu seinem Wort, ist das dir wichtiger als das, was du sonst hörst? Die Liebe zu deinem Mitbruder und Mitschwester in Christus, ist dir das wichtiger? Ich möchte mir von Jesus selbst sagen lassen, Klaus, achte darauf, dass du die erste Liebe nicht verlierst und verlässt. Und Paulus, er nennt hier eine Liste von Vers 9 bis Vers 14. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, und segnet und flucht nicht. Das ist eine Checkliste. Mach mal das als stille Zeit, deine Checkliste. Und abends, wenn du ins Bett gehst, guck mal, ob du dir die Haken nachmachen kannst. Anteil nehmen an den Nöten anderer. Wenn wir die Gnade und Gottes in unserem Leben verstanden haben, wisst ihr was, dann macht sie uns selbst gnädig und barmherzig gegenüber anderen. Es gab in diesem Jahr selten so viele Gespräche auf Freizeiten, wo Eltern so viel Not und Leid durchgemacht haben. Ob das Krankheiten waren, ob das zerbrochene Beziehungen sind oder Kinder, die den Weg mit Christus nicht gehen, sondern eigene Wege gehen. Ehen, die am Scheitern sind, christliche Ehen. Vor Jahren, da hatte ich oftmals viele Gespräche mit einzelnen Ehepartnern. Und dann haben sie sich ausgeweint oder vielleicht auch beklagt. Ich war dankbar, dieses Mal kamen viele gemeinsam. Da saßen beide da, Mann und Frau, und sie haben offen gesagt, was ihre Nöte sind. Und wisst ihr, wir merken eins, unsere Ehen sind angefochten. Und wisst ihr, wie es gut tut, wenn da jemand ist, der dann nicht einfach nur sagt, ja, das ist so und so und so und das macht er falsch, sondern der selber von seiner Gnade und Barmherzigkeit Gottes jeden Tag lebt und sagt, ja, und auch wir haben unsere Schwierigkeiten und auch wir müssen uns immer wieder vergeben und wir müssen immer wieder unterm Kreuz zusammenkommen. Es ist ein völlig anderer Umgang im Austausch mit den Eltern, sich gegenseitig zu ermutigen, miteinander, füreinander zu beten. Ja, gemeinsam über Leid und Freud, aber auch zu teilen. Ja, miteinander zu weinen. Ich wünsche uns, ich wünsche mir selbst das noch viel mehr, dass Gemeinde ein Ort wird, dass wir ihn sehen, wie Gott ihn sieht. Da, wo ich sein kann, wie ich bin, weil ich nicht besser sein muss als andere. Keiner von uns ist besser wie der andere. Wir sind alles begnadigte Sünder. Und was würde das uns als Gemeinde zusammenschweißen? Was würde es uns festmachen, wenn wir merken, allein Erbarmung ist? Es würde uns festmachen, gemeinsam durch schwere Zeiten zu gehen, egal was für Krisen vielleicht noch kommen. Es würde uns festmachen, den Blick auf unsere Hoffnung nicht zu verlieren, dass Christus bald wiederkommt. Es würde uns festmachen, beharrlich füreinander im Gebet einzustehen. Gutes tun, weil Gott so gut zu mir ist. Und dann kommt das Dritte und vielleicht etwas, was das Herausforderndste ist, nämlich das Böse lassen, weil Gott das Böse hasst. Oder weil Gott das Böse überwunden hat. Ich möchte den letzten Abschnitt noch lesen, ab Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wisst ihr, die Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit macht in uns noch etwas anderes möglich. Ich möchte es mal so sagen, sie hilft uns loszulassen. Sie hilft uns loszulassen. Bewusst abzustehen, Abstand zu nehmen von vielleicht manchen Gedanken, die nicht gut sind. Wer kennt nicht das Motto, wie du mir, so ich dir? Wisst ihr, so handhaben es ja schon die kleinen Kinder. Ja? Die aber, oder der hat aber, die Großen machen es genauso. Alexander der Große, ihr kennt ihn, 330 vor Christus ging in die Geschichte ein. Er drang immer tiefer in das Perserreich ein. Und auf einmal fällt kampflos die Hauptstadt von die Perserstadt, Persepolis. Und dann staunend steht er mit seinem Heer, also dieses makedonische, griechische Heer und die ganzen Krieger, stehen vor diesen gewaltigen Palästen dieser Perserstadt. Die Tempel der Stadt, sie standen da. Sie haben sie, sagen wir mal, ohne zu zerstören, eingenommen. Und auf einmal gibt Alexander der Große den Befehl, diese prachtvollen Paläste und Gebäude einfach anzuzünden und zu zerstören, obwohl sie ihm gehören. Warum? Er hatte seinen Kriegszug schon immer als Rachefeldzug verstanden. Weil die Perser vor genau damals 150 Jahren Athen, nämlich eine der wichtigsten Städte Griechenlands, eingeäschert hatten und nichts übrig gelassen hatte. Und jetzt kam für ihn die Stunde der Rache. Obwohl er alles eingenommen hatte, sagt er, die haben alles kaputt gemacht, jetzt mache ich auch alles kaputt. Und danach hat er es wieder aufgebaut. Wie blöd. Aber so sind wir. Alexander der Große hat sich völlig normal verhalten. Das ist die menschliche Art. Böses mit Bösem vergelten. Und da der andere sich natürlich auch wieder rächen muss, ist ja klar, entsteht daraus ein unendlicher Kreislauf und eine Kette von Leid und unmöglichem Krieg und Hass. Und Gottes Erbarmen macht den Unterschied. Gottes Erbarmen macht den Unterschied, weil er den Kreislauf durchbricht. Indem Christus nicht zurückgeschlagen hat, als man ihn schlug. Dass Jesus nicht zurückgespuckt hat, als man ihn anspuckte. Dass er nicht zurückgeschumpfen hat, als man ihn ausschimpfte. Christus durchbrach das Böse, indem er das Böse erduldete. Gott ist so ganz anders. Und darum sollen auch seine Kinder anders sein. Der Herr möchte seine Kinder ausstatten mit Kraft, dass sie anders machen. Vielmehr sollen wir es lassen und keine Rache und Vergeltung üben. Zu glauben, dass es mir gut tut, wenn ich andere ihre Fehler heimzahle, ist einfach falsch. Es funktioniert nicht. Und wir sollten aufhören, Böses zu denken, selbst dann, wenn wir glauben, im Recht damit zu sein. Böses ist und bleibt böse. Vielmehr sollten wir es Gott überlassen, weil Gott sagt, ich werde Recht schaffen am Ende. Die Rache ist mein, sagt der Herr. Es ist also nicht unsere Aufgabe. Der Herr Jesus selbst wird einmal für Gerechtigkeit sorgen. Und sicherlich gibt es das eine oder andere Ereignis in deinem Leben, wo du dich erinnerst, wo du schmerzhaft, ungerecht behandelt wurdest. Vielleicht von Familienangehörigen, vielleicht von deinen Eltern oder Arbeitskollegen. Da war eine junge Frau, die jetzt erzählt hat, deren Eltern sehr ungleich das Erbe verteilt hatten. Ja, die Brüder hatten wesentlich mehr bekommen, ganz bewusst. Sie haben darauf gepocht, die Eltern haben sich darauf eingelassen und sie war die Stille. Und jetzt merkt sie, wie Bitterkeit, Hass, Ärger auf sie kommt und sagt, hätte ich doch damals kämpfen sollen. Vielleicht gibt es so ein paar Erinnerungen in deinem Leben, wo du denkst, warum habe ich nicht auf mein Recht gepocht? Warum habe ich das Böse über mich ergehen lassen? Vielleicht hast du ein Elternhaus erlebt, wo nicht alles toll war. Dann leg es ab, weil Gottes Barmherzigkeit dich verändert hat. Es hört sich so leicht an, ich weiß, aber die letzten Verse in diesem Kapitel 12 sind die Höchstdisziplin des christlichen Glaubens. Es ist das höchste Examen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wir kennen das. Paulus sagt einmal sogar, dass wir die Feinde lieben sollen. Jesus sagt das, ja? Und er selber hat uns doch geliebt, als wir noch Feinde waren. Wir sollen überwinden. Gottes Barmherzigkeit macht den Unterschied. Gott hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt. Und darum sollen auch wir anders sein. Das Gute tun, das Schlechte lassen. Wir wollen Frieden mit allen Menschen suchen, so viel an uns liegt. Wir wollen unnütze Streitereien aus dem Weg gehen. Wir wollen auch keine Schadenfreude haben gegenüber denen, die uns Unrecht getan haben und dann vielleicht Unglück und Leid erleben. Ihr kennt diese Gedanken oft. Da ist irgendwas passiert beim anderen, denkst du, ah, das geschieht im Recht. Jetzt hat Gott Gebet erhört. Kennt ihr das? Boah, ja, so beten wir manchmal. Jakobus sagt das, ihr bittet und erfangt es nicht, weil ihr böse und übel bittet. Das ist genau das. Selbst dem Feind sollst du das Essen geben, wenn er hungert? Wir sollen es unterlassen. Wir sollen es Gott überlassen. Wir sollen überwinden. Ja, das kostet Überwindung. Überwindung meiner selbst. Ich möchte zusammenfassen. Gottes Barmherzigkeit macht den Unterschied im Miteinander. Anders sein, weil Gott so anders zu mir ist. Und ich habe das erfahren, was ich nicht verdient habe. Es ist Gottes Liebe und Gnade. Gut sein, weil Gott so unverdient gut zu mir ist. Und dann Böses lassen, weil Gott das Böse überwunden hat. Du kannst dich fragen, vielleicht ein paar Fragen zum Nachdenken für dich persönlich. Was ist deine Antwort auf Gottes unverdiente Gnade und Güte, die du in deinem Leben erfahren hast? Was gibst du Gott als Antwort? Das Zweite ist, wie reagierst du auf Ungerechtigkeit? Kannst du als Christ anders damit umgehen? Und das Dritte, wo bist du verbittert oder unbarmherzig gegenüber anderen, obwohl du selbst von Gottes Güte und Barmherzigkeit jeden Tag lebst? Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Barmherzigkeit. Herr, wir werden wahrscheinlich erst im Himmel erfahren und begreifen, Herr, was es dich gekostet hat und was wirklich Gnade und Barmherzigkeit ist, wenn wir deine Herrlichkeit sehen. Aber Herr, wir möchten jetzt schon das, was wir verstehen, was wir schon begreifen, wirklich zu Herzen nehmen und zu sagen, Herr, weil du so anders bist, schenk uns deine Gnade, dass auch wir dir ähnlicher werden. Danke, Herr, dass du weißt, wo vielleicht manche Bitterkeit hier im Herzen von Einzelnen ist, wo vielleicht mancher Unmut ist. Da möchte ich dich bitten, gib, dass er loslässt. Gib, dass er es abgibt. Und Herr, du weißt, wo vielleicht der eine oder andere hier ist und diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes noch nicht völlig in seinem Herzen angenommen hat und noch kein Kind Gottes ist. Dann bitte ich dich, Herr Jesus, klopfe jetzt an sein Herz. Schenk, dass er deine Barmherzigkeit erkennt und annimmt und dass wir unverdient von dir geliebt sind. Herr, wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Amen.